Ich freue mich, ihr Kinder, dass ihr da seid und begrüße euch. Und ich frage euch, Kinder, mal, wie alt muss man sein, dass man beten darf? Muss man doch erst zur Schule gehen? Sobald wir nur plappern können. Und für uns Älteren, die schon im Seniorenalter sind, zu denen ich ja auch schon gehöre, ab wann kommt der Zeitpunkt, Geschwister, wo wir sagen, so, jetzt habe ich genug gebetet in meinem Leben, jetzt sind die Jüngeren dran. Und wir werden nicht in Ruhestand versetzt, im Gebetsleben. Und das hat mich sehr beeindruckt. Eine alte Schwester hier in der Nähe von Chemnitz, die war mal bei einer Seniorenfreizeit. Und ihr war das Anliegen der Straßenkinder im Osten so ein Anliegen, dass sie dafür Kreuzchen machte, betete. Und voriges Jahr rief sie mich an, Bruder Gönner, ich kann nicht mehr. Meine Hände können das nicht mehr, was ich früher gerne für sie machte, für die Kinder. Und ich starre die Decke an, ich liege hier, warte gleich auf den Pflegedienst. Und wenn der Pflegedienst kommt, werde ich den Hörer auflegen müssen. Ich fühle mich so verlassen und nicht mehr wertvoll auf dieser Erde. Sage ich, liebe Schwester, können Sie noch beten? Nächste Woche habe ich dann wieder eine Jugendfreizeit. Das tue ich gerne. Sage ich Dankeschön für diesen Dienst. Und dazu möchte ich einfach ermutigen. Kinder, könnt ihr euch vorstellen, dass es mal Zeiten gab, wo Gemeinden verboten war zum Gottesdienst, wo Kinderstunden verboten waren? Müsste man euch unbedingt erzählen lassen. Besser noch von Opa und Oma, die wissen noch mehr. Und da gibt's ein kleines Heftchen, ja? Mein Vater ist kein Verbrecher, da war Johann Voth, er ist der Leiter unserer Mission, 6 Jahre alt, als die Polizei kam und den Gottesdienst aufgelöst hat, dem Prediger, sein Vater war auf der Kanzel, verhaftet und abgeführt wurde ins Gefängnis. Und dann eine andere Situation, Julia Kostschenko, sie hat die Kinderstunde gemacht in der Gemeinde. Da kam die Polizei, hat die Kinder vertrieben, die Kinder fingen an zu weinen. Julia wurde festgenommen von der Polizei, abgeführt. Und die Älteste der Mädchen wischt sich die Tränen weg. Julia, weißt du was, wir lassen dich nicht alleine. Es kommt einer mit dir mit, das ist Jesus Christus, unser guter Hirte, von dem du uns so viel erzählt hast. Wir beten für dich. Da wurde Julia in ein Frauenstraflager nach Sibirien deportiert und in 3 Jahren hatte sie immer wieder erlebt. Der Soldat, der sie brechen wollte im Glauben, hatte immer wieder, wurden die Frauen zum Steinbruch getrieben und das kann man auch im Buchenwald sehen, das ist ja gar nicht so weit weg, zum Steinbruch getrieben, der Soldat hatte sein Gewehr und seinen Bluthund an der Leine. Und die Bluthunde hatte auch die SS, dann braucht der Soldat nur die Leine loslassen und der Bluthund zerreißt einen Häftling in kurzer Zeit. Julia hat Folgendes erlebt. Immer wieder hetzte der Soldat seinen Bluthund auf mich und habe immer wieder den heißen Atem des Tieres an meinen Beinen gespürt und der Hund hat nie gebissen. Kennt ihr eine Geschichte in der Bibel, wo hungrige Raubtiere nicht gebissen haben? Daniel in der Löwengrube. Das hat Julia erlebt. Der Soldat wütend schimpft auf seinen Hund. Was ist mit dir los? Bei anderen Häftlingen hast du das gemacht und hier nicht. Und da merkte auch dieser Kommunist, hier ist eine andere Autorität über diese Frau. Und der Soldat konnte nicht wissen, dass die Kinder, die Gemeinde zu Hause betete. Und so darf ich euch ermutigen, dürft ihr gerne dieses Heftchen mitnehmen. Auch dieses Heft, Papa, nimm mich mit, über die Straßenkinderheime, die wir tun. Und dann Weihnachten für jedes Kind, habe ich auch eine DVD ausliegen. Und da war auch sehr erfreulich. Und jetzt haben sich letzte Mal wieder Weihnachten wieder Kinder angemeldet, vertrieben, Flüchtlingskinder und Straßenkinder. Dürfen wir zur Freizeit in diesem Sommer mitkommen? Und dafür zu beten, möchte ich nur euch ermutigen. Wenn ich uns am Freitag mit hineinnehmen durfte in den Psalm 4, und den Psalm 4 zu verstehen von der ganzen Tragödie, die der König David erlebt hat, kommen wir dann über die hohe Bedeutung der Heiligen Schrift. Alles vergeht, Gottes Wort vergeht nicht. Das sagte Jesus in der Endzeitrede in Matthäus 24, 35. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte vergehen nicht. Unter dieser Autorität steht das Wort auch heute Morgen. Und so möchte ich uns den Text lesen unter der Überschrift Berufung und Sendung des Propheten Jesaja. Jesaja 6, ab Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen und von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohnte unter einem Volk mit unreinen Lippen. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hat. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Ich hörte die Stimme des Herrn, der fragen: Wen soll ich senden? Wer will für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh und sprich zu diesem Volk, hört immerfort, versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Macht das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit sie es mit den Augen nicht sehen und mit seinen Ohren nicht hört. Und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte: Herr, wie lange? Er antwortete: Bis die Städte verwüstet liegen, so dass niemand mehr darin wohnt, und die Häuser menschenleer sein werden, und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieser wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. In welcher Zeit lebte Jesaja? Jesaja etwa 800 Jahre vor Christus. Und ich wage es zu behaupten, ich sehe Jesaja als den Evangelisten des Alten Testamentes. Was in ihm geschenkt ist, ist wunderbar. Das Erschrecken über die Sünde zu seiner Zeit. Auch die prophetische Hineinblicken, wer da noch kommen sollte. Jesaja 7,14. Deine Jungfrau wird schwanger werden und wird einen Sohn gebären. Der wird heißen Immanuel. 2 Kapitel weiter über das wunderbare Personengeheimnis unseres Herrn. Christus in euch, die wunderbare Gestalt unseres Heilandes als der Sohn Gottes, in diesem Traktat noch ausführlicher in tiefen Gang hineingenommen. Die ganze Bedeutung seiner Persönlichkeit in den 4 Evangelien. Und dann nimmt er uns mit hinein in das wunderbare Kapitel 53 über den leidenden Gottesknecht. Dann hat man den Eindruck, wenn man das Kapitel liest: Hör mal, Jesaja, Warst du denn auf Golgatha dabei? Das hört sich so an, als ob er selbst dabei wäre. Und das kann ja gar nicht sein. Das war prophetische Voraussicht auf das, was kommen wird auf Golgatha. Und wie viel neutestamentliche Verheißungen finden wir dann auch in den letzten Kapiteln des Propheten Jesaja. Es mögen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, und meine Gnade soll nicht von dir weichen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Jesaja 54, 10. Und viele markante Stellen. Auch dann, wenn er in Jesaja 49, 16 sagt, und ich werde dich nicht verlassen und versäumen, und ich werde dich nicht aus meiner Hand reißen lassen. Wie viele dieser Texte sind verzweifelten Gotteskindern zum Trost geworden, zur Hilfe in Stunden der Anfechtung. Und so in diesem Zusammenhang wollen wir auch die sechste Kapitel bedenken. Für mich selbst war die Berufung, ich habe auch das Zeugnis ausliegen, wie Christus mich fand im Herbst 1970. Das wird dann nächstes Jahr im Herbst, im Oktober, dann ja schon mein 50-jähriges Jubiläum sein, dass Christus mich fand. Und die Ereignisse waren schon sehr packend, bewegend in sich. Auch da lag letzten Endes da meine persönliche Berufung in die Nachfolge und was alles draus geworden ist. Und nebenbei gesagt, meine Frau stammt aus der ehemaligen Sowjetunion. Die Geschichte ihrer Familie ist eng verknüpft mit der Leidensgeschichte vieler Geschwister. Was ich auch gestern Abend hineinnahm und auch in den Büchern zu finden ist. Nur als Beispiel, dass der Großvater meiner Frau hinter dem Polarkreis 10 Jahre in Gefangenschaft war und meine Schwiegermutter als 12-jähriges Mädchen in der Verbannung im Bergbau arbeiten musste. Mehr brauche ich euch da nicht erzählen, was das für Konsequenzen hat, gesundheitlich. Und dass sie heute mit 82 Jahren auch gesundheitliche Schäden davon getragen hat, das kann ja nicht anders sein. Und hier liegt etwas hinein. Kapitel 6 bei Jesaja. Wir merken etwas, was hier sich abspielt, ist etwas Außergewöhnliches. In dem ganzen Text, im Kapitel 6, ist es immer nur ein Gegenüber. Jesaja war alleine. Kein anderer war dabei, sonst würde es da stehen. Auch nicht Jeremia oder andere, die zu der Zeit gelebt haben. Jesaja alleine. Wenn man aber jetzt der Meinung ist, das war jetzt nur eine fromme Fantasie bei Jesaja, die Authentizität, sein dieses Handelns, ist im ersten Vers enthalten. Genau datiert im Todesjahr des Königs Usia. Und der König Usia, da kann man die Zusammenhänge nachlesen, im 2. Könige Kapitel 26. Usia war 16 Jahre alt, als er König wurde und regierte über Israel 52 Jahre. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater Amazia getan hatte. Und solange Zacharia, der Prophet, noch lebte, war Zacharia sein geistlicher Vater. Und später, als er immer mehr auf Ranghöhe kam und immer überheblicher wurde, Zacharia lebte dann schon nicht mehr, und im Vers 16 steht, als er aber stark geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem eigenen Verderben und er versündigte sich an den Herrn. Und das ging in der Dramatik so weiter, dass dann im Vers 19 steht, da wurde Jesaja zornig, die Räucherpfanne, er wollte das wegnehmen, was den Priestern oblag, und in kurzer Zeit blitzschnell brach der Aussatz aus und er war plötzlich schneeweiß. Usia war jetzt gerichtet, unwiederbringlich. Aussatz, eine todbringende Krankheit, unheilbar und Es gab keine Möglichkeit. Und so ging Usia in den Tod. Die ganze Dramatik, was sich die Könige Israels, die ganze Regierung geleistet haben, an Not, war schon schlimm. Man könnte sagen, man könnte das auf unsere Zeit übertragen, die ganzen Turbulenzen, die wir erleben, Auflösung von Ehe und Familie und Abbruch aller Gebote, ist aber auch nichts Neues unter der Sonne. Das hatten wir ja schon im Nationalsozialismus, genauso wie im Kommunismus. Die Gebote Gottes galten nichts mehr. Der Wert eines ungeborenen Menschenlebens war nichts mehr wert, mit Füßen getreten zu werden. So agierten die Nationalsozialisten, so agierten auch die Kommunisten. Und die Folge davon haben wir heute. Ist aber auch da nichts Neues unter der Sonne, sondern selbst im Volke Israels gab es Situationen, und dass man auch da nur erschaudert, wenn man bedenkt, was da alles passiert ist und an Kindern. Und wir lesen in Jesaja Kapitel 5 ein Wehe, das Jesaja ausspricht. Jesaja 5, Vers 18. Wehe denen, die ihre Schuld an Lügenstricken hinter sich herschleppen und die Sünde wie an Wagenseilen. Vers 20. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zum Licht erklären und Bitteres süß und Süßes bitter nennen, die Umsturz aller Werte, das was Sünde war, noch zur Kaiserzeit, wurde im Nationalsozialismus umgepolt. Der Griff auch nach behinderten Menschen in der Euthanasie war Parteiprogramm. Die Zustände, wie sie hier Jesaja drunter gelitten hat, nahmen ihm so sehr mit. Ich glaube nicht nur, dass Usia, auch die vorherigen Könige, sich einiges an Sünde und Verbrechen haben schuldig gemacht. Und darum sind die Zustände im Volke Israels immer schlimmer geworden. Und die Datierung im ersten Vers im Todesjahr des Königs Usia heißt Tatsache. Es ist tatsächlich so passiert, Jesaja vor seinem Herrn. Und wenn wir dann weitergehen, es begegnet ihm zuerst in den Versen 2 bis 4 die Erhabenheit des allmächtigen und dreimal heiligen Gottes. Seraphim, ein Bild für die Engel. Seraphim standen über ihn und jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Antlitz, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. 6 Flügel. Die einen bedeckten sie ihr Angesicht, weil die Heiligkeit Gottes sein Anblick nicht zu ertragen ist. Waren die Engel nicht sündlose Wesen? Ganz sicherlich. Sollte das auch damit ihr Handeln Hinweis geben für Jesaja? Jesaja war ja Sünder, wie du und ich. Und was sagte der allmächtige Gott, als Mose auf dem Berge Sinai war? Und sagte, lass dich mein Angesicht sehen. Und Gott, der Herr, sagte ihm, Mose, wenn du mich siehst, wirst du sterben. Der gefallene Mensch kann den Blick des dreimal heiligen Gottes nicht ertragen. Das sollte hier zum Ausdruck bringen. Jesaja sollte nicht sehen dürfen. Und hier wird etwas deutlich, dass hier der Engel ihm etwas damit aufzeigt. 2 Flügeln bedecken sie ihr Angesicht. Die 2 anderen Flügel bedecken ihre Füße, weil wir Menschen sind und zu allem Bösen fähig sind. Und wen laufen unsere Füße? Immer nur zum Guten? In deiner Lebensgeschichte weiß ich nicht Bescheid. Aber ich weiß für mich selbst, ich meine meinem geliebten Herrn und Erlöser viel Ärger und Stress gemacht. Auch als Gotteskind. Versuchlich sind wir. Die sündhafte Natur werden wir mit der Bekehrung nicht los. Wir haben einen Halt. Aber die sündhafte Natur, die zu allem fähig ist, und das wird auch im Psalm fiel bei David so deutlich, welche Katastrophen ist David selbst abgestürzt, sonst hätte es die Bußpsalmen nicht gegeben. Das wissen wir aus der Geschichte. Ehebruch, Mord, alles das war in seinem Kapitel drin. Damit hier etwas deutlich wird, müssen die Füße abgeschirmt sein. Und pass auf, was du tust. Und pass auf, wo du hingehst und wohin deine Füße dich hinlenken. Gut, wenn wir dann auf gutem Fuße sind. Aber jeder weiß in seiner Geschichte, wo man Dinge getan hat, die man lieber rückgängig gemacht hätte. Und du kannst es nicht. Und erst dann die zwei weiteren Flügel, dann flogen sie. Damit flogen sie, damit heißt es, damit auch wir in unserem Menschsein können uns abheben von dem Zwang zur Sünde durch die sündhafte Natur, die wir erst hier lassen, wenn wir den Planeten verlassen. In der Ewigkeit geht es nicht hinein. Und mit Zweien flogen sie. Dieses Bild drückt sich hier aus, die Seraphim, die da standen, über ihm. Und dann hört Jesaja sie. Einer zum anderen zuruft: Heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und ein Beben, die Pfosten schwellen von den Stimmen des Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Was sich hier abspielt, war auf der einen Seite ein jähes Erschrecken, Erstaunen und Faszination vor der Heiligkeit des lebendigen Gottes, die ihm hier begegnet. Und dann kommt ganz plötzlich, und das sagt ihm keiner der Seraphim: Jesaja, du bist ein Sünder, das und das ist in deinem Lebenskapital alles gelaufen, brauchte nie, nein, war nicht nötig. Da kommt das Erwachen. Und da kommt etwas zum Ausdruck, Vers 5, plötzlich schreit Jesaja auf, kein Mensch sagt es ihm. Und die Seraphim schon gar nicht. Niemand. Plötzlich kommt das jähe Erschrecken, das lebendige Gewissen. Und ein Navigationssystem, das der Schöpfer in uns hineingelegt hat. Das Wissen um die Sünde, um deine eigene Vergangenheit. Weh mir, ich vergehe. Das ruft er hier aus. Dem ähnlich war es dann auch mit dem Lkw-Fahrer, von dem ich gestern sagte, der den Unfall gemacht hat. Er wurde sein Gewissen nicht los. Auch der Polizeipräsident und so viele werden ihr Gewissen nicht los. Auch du nicht. Du wirst das Gewissen nicht los. Du kannst es versuchen zu übertönen und zu unterdrücken für eine gewisse Zeit, aber dann bricht es aus. Und hier bei Jesaja bricht plötzlich sein Gewissen aus. Weh mir, ich vergehe. Ich bin ein Todeskandidat. Das begreift er hier mit einem jähen Erschrecken. Wenn das Gewissen erwacht, kann es unerträglich werden bis zur Verzweiflung. Und er erkennt auch sofort, das sagt er ganz deutlich, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen, wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Ich lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen und bin selbst einer, der Sünde begangen hat. Und jetzt geschieht das ein jähes Erschrecken. Er kennt plötzlich seine eigene Schuld, nicht die Schuld anderer. Er zeigt hier in dieser Situation nicht auf Schuld. Der und der hat mich auf die schiefe Bahn gebracht. Das hilft alles nichts. Wir können nicht mit Ausreden, mit der Beschuldigung anderer zurechtkommen, sondern das jähe Erschrecken über die eigene Schuld wird damit auch eine Erwartung des kommenden Gerichtes Gottes. Sofortige Reaktion bei den Engeln. Da flog einer der Seraphim zu mir, er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hat. Der berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt und deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Wohl dir, wenn du in der Stunde der Bekehrung und Umkehr in der offenen Schuldbekenntnis deiner Sünde vor Christus, dem Herrn, der Zuspruch in deinem Gewissen dann auch als festen Anker kommt. Geh hin im Frieden des Herrn. Ich habe dir deine Schuld vergeben. Das Geheimnis der Vergebung in der Bekenntnis der Schuld können wir auch im ersten Kapitel, im ersten Johannesbrief wunderbar nachgehen und verfolgen. Und damit auch unsere eigene Unsicherheit wegnehmen, die Gewissheit des Heils. Ich bin geborgen in Gott. Oder das, was Jesus selbst sagt in Johannes 6. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das spielt sich hier ab. Der Seraphim schon, ja, als prophetisches Handeln an dem Propheten, der hier verzweifelt ist, zeigt schon das neutestamentliche Geheimnis der Versöhnung. Fragt man sich, warum eine Kohle? Eine glühende Kohle steht hier im Text. Und eine glühende Kohle nimmt der Seraphim mit der Zange und nimmt sie dann mit der Zange in die Hand. Biologisch absurd und möglich. Also wer das mal wagt, in seiner hohlen Hand ein Stück Kohle, das machst du nicht lange mit. Aber da geht's noch weiter. Er berührt die Lippen des Propheten. Und das muss entsetzlich gebrannt haben. Warum eine Kohle? Was steckt dahinter? Wenn wir Kohlevorkommen auf dieser Erde haben, dann sind das alles Relikte, der stumme Beweis, die Sintflut hat es gegeben. Und mit der ganzen Gerichtshandeln kann man dann ja in 1. Buch Mose nachlesen, zu Noahs Zeiten war plötzlich Gericht über die ganze Menschheit gekommen. Und wie zu Noahs Zeiten wechselhafte Partnerschaften, heiraten, nicht heiraten, hin und her, in den ganzen Turbulenzen, waren die Zustände zu Noahs Zeiten so schlimm wie heute oder schlimmer, ist müßig drüber nachzudenken. Die Auflösung aller Werte und das Zerreißen der Heiligkeit von Ehe und Familie ist schon erschreckend genug, was wir heute erleben. Und natürlich ist dann das mit der Ehe für alle, das habt ihr alle mitbekommen, ist immer ein Anliegen. Für mich brennt es im Herzen, wenn ich darüber nachdenke, wenn aus zerrütteten Familien Kinder, verzweifelten 4-5-jährige Kinder, dann vom Jugendamt in einen Homosexuellen gegeben werden, zur Adoption freigegeben werden. Und das ist soweit. Was wird aus diesen Kindern in 20, 30 Jahren, wenn solche Kinder dann hier kommen, zur Kinderstunde durch Freundschaft? Es ist eine wunderbare Chance, aber eine Möglichkeit. Dass das, was sich zu Noahs Zeiten abgespielt hat, in der Dramatik und Spannung mit den wechselhaften Partnerschaften und sexuelle Demontage der Menschheit damals, kam die Sintflut. In der Sintflut die ganzen Kohlevorkommen, dann gerade im Bergbaumuseum, auch im Ruhrgebiet und auch anderen Stellen, kann man das gut rekonstruieren, sind die Folge davon. Und vielleicht darum, Kohle, versteinertes Holz, Kohle ist brennbar. Kohle erinnert es uns auch nach Golgatha, Jesus litt am Holz des Kreuzes für unsere Schuld. Auf jeden Fall, was Christus da erlitten hat am Kreuz auf Golgatha, spiegelt sich hier damit schon wieder. Der Seraphim nimmt eine glühende Kohle und dann berührt er damit meinen Mund und sprach, dies hat meine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Vergebung der Schuld. so empfindlich geschmerzt das haben muss, die glühende Kohle auf den Lippen, genauso empfindlich schmerzt es, wenn wir an den Folgen der Sünde unseres Lebens konfrontiert werden und dann merkt, das ist daraus geworden. Gut gestohlenes Gut kann man zurückgeben, einen Menschen, den man so durchterrorisiert hat, dass er depressiv geworden ist, kann man nicht einfach wieder wegradieren und einen, den du ermordet hast, wieder lebendig zu machen, schon mal gar nicht. Es gibt Sünde, die man nicht mehr umkehren kann. Um Vergebung zu bitten, auf jeden Fall, und hier etwas zu tun. Für mich eindrücklich, ich mache manchmal auch Gefängniseinsätze, Gefängnisgottesdienste, und in der Ukraine bei einem Treffen von Brüdern, die in der Gefängnisarbeit sitzen, saß ich neben einem ehemaligen Mörder und er sagte, ich war als Überzeugung, als Kommunist, in die Verbrecherlaufbahn geraten, wegen Mord saß ich im Gefängnis. Habe ich es verdient. Und da hat Christus mich gefunden und mir meine Schuld vergeben. Und heute steht er mit in der Gefängnisarbeit. Wie hier etwas passiert, wo man aus der sündhaften Vergangenheit wieder gesund werden darf. Und hier etwas Neues geschieht. Deine Sünde gesühnt, deine Sünde vergeben. Erst dann kommt die Berufung. Jetzt ist nicht mehr der Seraphim oder der andere, da waren ja höchstwahrscheinlich zwei, sondern die Stimme des Herrn, der jetzt der Rufende ist. Vers 8. Wen soll ich senden? Wer will für uns gehen? Jesaja stellt sich zur Verfügung. Er hat die Rettung erlebt. Er war ergriffen noch von dem Geschehen mit der Herrlichkeit Gottes. Das Handeln der Seraphim mit der glühenden Kohle. Hier bin ich, sende mich. Keine Diskussion, keine Frage, was wird daraus werden, wenn ich mich dir zur Verfügung stelle. Wie wird es gehaltsmäßig in meinem Leben dann laufen oder was auch immer? Ob er das gedacht hat, können wir in der Ewigkeit mal Jesaja interviewen. Die Bibel schweigt darüber. Die ganze Ergebenheit vor dem dreimal heiligen Herrn, ergibt er sich, hier bin ich, sende mich. Bist du dazu bereit, der du Christus gehörst, in dieser Ganzheitshingabe, dich diesem Herrn zur Verfügung zu stellen. Dadurch ändern sich die Situationen in unserem Land nicht. Was ich vorhin sagte, da haben wir auch das Gebet für die Kinder. Die Zukunft unserer Kinder und Enkel wird dramatischer werden, als wir es jemals uns vorstellen konnten. Und wir selbst in unserem Alter, in der Jugendkindheit, waren auch gesetzmäßig die Dinge anders gelagert als heute. In diesen Zuständen wir sind, und uns diesen Herausforderungen uns zur Verfügung stellen und diesem Herrn, der uns erlöst hat, sagen, egal was kommt, hier bin ich, sende mich. Und jetzt kommt das Hammerschwere bei Jesaja. Hier ist jetzt nur noch der Herr selbst, der Sprechende. In den nächsten Versen. Und er sprach, gehe und sprich zu diesem Volk, hört immerfort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht, mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte, Herr, wie lange? Er antwortet, bis die Städte verwüstet liegen, dass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in seine Einöde verwandelt wird. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Es ist unheimlich, eine Berufung zum Dienst für den Herrn, in dem missionarischen Dienst, unter dieser Voraussetzung, könnte man sagen, nee, Herr, da mache ich nicht mit. Das ist zu hart, zu schwer für mich. Bedenken wir, hier sagt Gott nicht, es wird sich niemand bekehren. du kannst dich mühen und abstrampeln, wie du willst, sondern ihr sagt der Text, es soll sich niemand bekehren. Was ist das denn? Hört der Missionsauftrag auf? Er hört nicht auf, er bleibt. Aber dass der Missionsauftrag auch hier eine Qualität hat des Gerichtspredigers. Jesaja hatte nichts anderes, nicht als Evangelist, sondern als Gerichtsprediger, das Gericht anzudrohen. Das ist unheimlich, das geht über seine menschlichen Kräfte hinaus. Das würde uns genauso ähnlich gehen. Machen wir uns hier nichts vor. Und der Schmerz ist so tief, dass Jesaja innerlich erschaudert. Und hier wagt einfach mit dieser Fragestellung, mit drei Worten, Herr, wie lange? Es ist hier unerträglich. Soll das bis zum Lebensende sein? Soll das immer so weitergehen? Natürlich konnte Jesaja noch nicht ahnen, was sich später noch abspielen wird, dass man selbst den Messias, den er dann in Jesaja 53 vorgestellt hat, als den leitenden Gottesknecht, noch in Jerusalem hinrichten wird. Konnte er da noch nicht so wissen, außer der prophetischen Voraussicht. Und dass dann 80 Jahre später dann Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wird von den Römern und was hier Vers 12 steht, und der Herr wird die Menschen weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und Jesaja konnte allerdings auch nicht wissen, dass dann Mitte letzten Jahrhunderts den Holocaust quer durch Europa zog. Konnte er da nicht wissen. Aber das gehört alles mit hier hinein, dass man nur erschaudert. Man erschaudert förmlich, wenn man hier diesen Auftrag sieht. Und jetzt staunt man über die Haltung von Jesaja. Er blockiert hier nicht. Er sagt hier nicht, Herr, da mache ich nicht mehr mit. Das ist zu viel für mich. Ich sage mich ab. Ich nehme das wieder zurück, dass ich vorher zu dir gesagt habe, hier bin ich, sende mich. Er hat nicht gerüttelt an diese Berufung und Sendung. Wohl die vorsichtige Frage, Herr, wie lange soll ich das ertragen, weil es hier über seine Kräfte geht. Und hier möchte ich zum Schluss hineinnehmen Vers 13. Vers 13, hier gibt der Herr dem Jesaja etwas Ermutigendes, was nachher zum Ausdruck kommt, als Jesus dann vor seiner Himmelfahrt den Missionsbefehl erteilte. Und Vers 13 steht, und da bleibt noch ein Zehntel darin, fällt auch dieser wiederum zur Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Und zu diesem heiligen Samen, den hier Gott verheißen hat, dem Jesaja, dürfen wir durchaus die Apostel sehen, die den Auftrag, den Missionsbefehl bekamen. Dürfen wir ganz sicher auch Maria sehen, die den Besuch vom Erzengel Gabriel bekam, Zacharias und Elisabeth, die altbetagten Ehepaar, die noch im hohen Alter ihren Sohn bekamen, Johannes dem Täufer. Auch Johannes gehörte mit zu dem Wurzelstock, und so wie auch Simeon, der als greiser Mann noch den Heiland auf den Arm haben durfte. Alles das in sich zusammen. Und weil der Herr der Handelnde ist, damit gibt Gott selbst auch Jesaja zu verstehen, weil das in Verheißung ist und der kommende Messias noch kommen wird, dieser heilige Same als Wurzelstock. Darum darfst du und sollst du mir dienen als Prophet. Und wie in welcher feinen Weise Jesaja das tut und begegnet und ihm hilft und durchträgt. Und so möchte ich uns zum Schluss den Missionsbefehl noch vor Augen führen, den ich hier als Fortsetzung von Jesaja 6, Vers 13 sehen. Und zwar im Markus-Evangelium ab Vers 15. Und Jesus sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die begleiten, die gläubig geworden sind, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte zur Rechten Gottes. Und nach 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 ist Jesus Christus zur Rechten des Vaters als unser Heiland, Stellvertreter und Fürsprecher. Vergessen wir das nicht. Das bleibt so. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er hat die Macht. Und so hat es mir auch dann Johann Janssen erzählt aus seiner Leidensgeschichte. Aus seiner Gemeinde wurde er und auch ein anderer Mitbruder verhaftet in den 50er Jahren und kamen in die Gefangenschaft. Dann gingen die nächtelangen Verhöre und Johann Janssen hat immer wieder eine feine Art, mit dem Kommunisten immer wieder zu argumentieren. Und schließlich merkte der Kommunist, ich schaffe nicht, ihn zu brechen. Und dann eines Tages holte seine Pistole, richtet sie ihm auf die Brust. Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu erschießen? Warum wirst du nicht Kommunist und ergibst dich? Sagt er dann, ich weiß, sie haben die Macht zu schießen und ich habe eine größere Macht wie sie. Was denn? Fragt der Kommunist. Ich kann mit meinem Herrn in Frieden sterben und sie nicht. Schießen sie doch. Da war der Offizier perplex. Hat er nicht erwartet. Und dann schließlich sagte Bruder Janssen, wissen Sie was, was ich mir wünsche in meinem Leben, und darum bete ich, dass der Tag kommt, wo ich mal in Freiheit komme und ich ziehe um in Ihr Dorf und wir wohnen als Nachbarn nebeneinander, unsere Kinder spielen miteinander und dann laden wir uns einmal gegenseitig zum Tee trinken. Der Offizier war überwältigt, wieso haben Sie dennoch Barmherzigkeit mit mir? Und dem anderen Bruder passierte Folgendes. Bei diesem Offizier kam er immer wieder ins Verhör. Und der Offizier wollte ihn brechen. Ging nicht. Eines Tages kommt der Bruder abgeführt aus seiner Zelle in dieses Büro des Kommunisten. Und da lag auf dem Tisch die Pistole, wie sonst. Dann die aufgeschlagene Bibel, das war noch nie gewesen, und ein Glas Flüssigkeit sah aus wie Wasser. Dann war noch ein anderer Mann dabei im weißen Kittel. Fragte der Offizier, Sie haben immer gepredigt, dass Sie glauben an die Unfehlbarkeit des Wortes Gottes, dass alles stimmt, was in der Bibel steht. Ja, sagt der Bruder, das glaube ich auch heute noch. Dann liest er hier vor. Aus Markus 16. Die Zeichen derer, die da gläubig geworden sind, sind die, dass sie Dämonen austreiben, in anderen Sprachen reden, Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Da hörte der Offizier auf. Haben Sie es gehört? Hier in meiner Bibel steht drin, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Das steht auch in Ihrer Bibel. Glauben Sie das heute noch? Ja, sagt der Bruder. Hier in diesem Glas ist hochprozentiges Gift. Jetzt verlange ich von Ihnen, dass Sie dieses Gift leer trinken, dass es wirklich stimmt, was hier steht. Aber damit Sie wissen, dass es kein Scherz ist, holten Sie einen Hund herein. Mit einem Teelöffelchen von der Flüssigkeit gaben Sie dem Hund. Dauerte keine 5 Minuten, war der Hund tot. Der Bruder begriff den Ernst der Lage. Hier steht nicht nur mein eigenes Leben auf dem Spiel, sondern vor diesem Atheisten die Glaubwürdigkeit des Wortes. Dann fragt er noch, darf ich vorher noch beten? Ja, das erlaubt ihm der Offizier. Dann betete er, Herr, du weißt, dass ich dich hier nicht versuchen will. Ich weiß, du kannst das Gift unschädlich machen, du musst es auch nicht. Aber das sollen die wissen, dass ich mich hier vor diesem Kommunisten nicht ergeben werde. Ich lege mein Leben in deine Hände. Dann nahm er das Glas, trank es leer. Dann wurde er beobachtet. Der andere Mann im weißen Kittel war ein Arzt. Der schaute ihn. Die Zeit war schon längst überschritten. Der Arzt wurde nervös. Er griff nach dem Puls des Bruders. Der Puls ging ganz normal. Schaute in die Augen. Die Pupillen haben sich nichts verändert. Und schließlich warteten sie nochmal die Zeit ab. Und schließlich, aufgeregt, der Arzt zerreißt sein Parteibuch. Ich will kein Kommunist mehr sein, ich möchte mich heute bekehren. Hier habe ich gesehen, dass es tatsächlich einen Gott im Himmel gibt. Auch das ist passiert. Wenn wir etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Der Wurzelstamm dessen, von dem wir leben, und wir selbst in der Hingabung als Berufung und Sendung durch die Wiedergeburt Christus gehören. Er ist der Herr, er ist der Regent. Er kann Dinge tun, für den unser kleiner Verstand viel zu klein ist. Weil der Herr größer ist, Gott segne und gebrauche euch. Amen.